Novak Djokovic. Der hat nämlich keine Zöliakie, ernährt sich aber trotzdem glutenfrei. Wieso machen das Leute?
Da habe ich irgendwie Gene, die zumindest so eine Sensitivität ja irgendwie zeigen könnten oder irgendwie beeinflussen könnten. Und tatsächlich habe ich davon einige.
Grundsätzlich gilt, es gibt für eine gesunde Person hier eigentlich keinen Grund auf Gluten zu verzichten, weil Gluten jetzt in erster Linie mal nicht schadet.
Und da gibt es auch einen Markenrohstoff, das heißt Tolerase G, gibt es als Supplement ganz normal erhältlich. Also jemand, der einfach sagt, okay, ich will mir hin und wieder eine Pizza hämmern, weiß, dass es mir nicht gut tut.
Wenn man das länger macht, dann hat man einen Mangel in allen möglichen Mikronährstoffen. Das ist Eisen, das ist Kalzium, Vitamin D, B12, Folsäure, Zink, Magnesium. Die Liste, die hört gar nicht auf. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Beyond Lifespan. Grüß dich, Max.
Ich grüße dich, Mario.
Wir reden heute über Gluten. Das ist ein ziemliches Trendthema und draufgekommen sind wir eigentlich, weil es gibt ja diese vielen Promis und ich kenne da vor allem, weil ich sehr Tennis interessiert bin und selber sehr viel Tennis spiele, Novak Djokovic. Der hat nämlich keine Zöliakie, ernährt sich aber trotzdem glutenfrei. Und dann gibt es noch LeBron James und Gwyneth Paltrow, die da auch mit reinfallen und noch viele weitere Promis. Aber wieso machen das Leute?
Ja, also ein guter Punkt. Ja. Machen eine Menge Promis, machen eine Menge Profisportler auch. Warum machen die das? Sie denken eben, okay, sie sind wahrscheinlich leicht glutensensitiv. Und wenn sie sich glutenreicher ernähren, sind sie einfach, ist mehr Entzündung im Körper, mehr Autoimmunreaktion und so weiter und so fort. Und ich glaube, das, was wir jetzt heute auch viel gemacht haben, ist uns gerade diese Glutensensitivität mal angeschaut. Was ist da dahinter? Ist das wirklich was? Gibt es das? Wie kann sich das äußern? Wir werden nicht so stark auf Zöliakie eingehen, was du auch schon gesagt hast. Zöliakie ist ja wirklich die komplette Glutenunverträglichkeit, was zugegebenermaßen auch ein bisschen schwieriges Thema ist, weil sich es mal so äußern kann. Das werden wir noch mal ein bisschen anreißen. Aber per se wollen wir heute eher auf diese Sensitivität eingehen und da mal so ein bisschen zeigen, okay, wie häufig ist das? Ist es wahrscheinlich, dass du das hast? Was kannst du dagegen tun? Wie ist eigentlich die Datenlage dazu? Ist es schwammig? Ist es eigentlich sehr eindeutig? Genau. Aber am Ende des Tages gibt es da schon eine Rationale dahinter, dass sie das machen? Wir wissen jetzt aber natürlich nicht ganz genau, ob sie irgendwie gemessen haben, dass da wirklich was passiert oder ob sie einfach davon ausgehen und das einfach aus Überzeugung machen.
Ich habe, was Novak Djokovic betrifft, gestern nochmal nachgelesen und
Sehr
es
gut.
gibt wohl einen Ernährungsberater, mit dem er auch zusammenarbeitet oder auch sein Ernährungsberater, der ihm wohl eine leichte Glutenunverträglichkeit, also keine Zöliakie, aber eine leichte Glutenunverträglichkeit auch bescheinigt hat. Und seitdem ernährt er sich glutenfrei und hat deswegen auch deutlich weniger alles rund um Blähungen und diese ganzen Side-Effects, auf die wir später noch zu sprechen kommen. Also er hatte da wohl auch tatsächlich einen Grund. Und wir wollen heute auch so ein bisschen Awareness schaffen für das Thema Gluten und Glutenunverträglichkeit. Einfach weil, nicht nur weil Novak Djokovic das macht, aber Novak Djokovic ist ja auch eine sehr kontroverse Figur, sage ich mal, wenn es um dieses ganze Gesundheitsthema geht. War ja auch ein sehr starker Impfgegner und wird deshalb schnell mal in diese Schwurbler-Ecke gestellt, was Gluten betrifft, aber zu Unrecht, weil es tatsächlich Leute gibt, die da eine Unverträglichkeit auch haben, die aber keine Zöliakie haben, muss man immer dazu sagen, die halt einfach da ein bisschen sensitiver sind. Und ich glaube, bevor wir da mal grob reinstarten, kommt eigentlich immer die große Was-ist-Frage, weil Gluten ist vielleicht für viele ein Begriff, aber was ist das denn eigentlich?
Ja, am Ende ist es im Grunde das Protein in Brot, das Protein in Getreide und wird vor allem in Weizen, Roggen, Gerste-Produkten enthalten sein, aber auch in so Dinkelprodukten, also alles, was halt irgendwie mit Brot, Nudeln und so weiter zu tun hat. Es ist das, was den Teig so ein bisschen elastisch macht. Also so kann man sich es vielleicht ganz gut vorstellen. Es ist ein Protein, also es verleiht dem Getreide auch Proteinreichtum. Ne? Ist ja per se ein sehr kohlenhydrat-ballaststoffreiches Produkt. Aber das Gluten ist eben für den Proteinanteil auch zum großen Teil verantwortlich. Gluten ist im Grunde eigentlich eher ein Sammelbegriff. Das heißt, es gibt verschiedene Proteine, die da drunter fallen, vor allem Gliadine. Das ist auch das, was wir heute am meisten uns anschauen werden. Und Glutenine, also alles tolle Wörter. Das Problem ist eben dieses Gliadin, das ist wahrscheinlich immunologisch so ein Thema und das macht die Darmwand scheinbar auch so ein bisschen durchlässig. Das heißt, deswegen wird sich das genauer angeschaut heute. Aber per se, Gluten, muss ich merken, ist ein Protein, ist ein Peptide im Grunde auch und es verleiht dem Teig Elastizität und vielmehr jetzt auch erstmal nicht.
Ja.
Was vielleicht noch interessant ist, das ist jetzt der nächste Punkt, wie ist das jetzt eigentlich, hat sich das über die Zeit entwickelt? Weil wir essen ja schon sehr, sehr lange Brot, also viele hundert Jahre, wenn nicht sogar tausende Jahre. Und was interessant ist, das wurde eben herausgefunden, heute ist mehr Gluten drin als früher. Warum? Weil wir deutlich raffinerierte Getreidesorten zu uns nehmen. Und interessanterweise auch, weil wir das Brot weniger lange liegen lassen. Wir machen ja normalerweise auch Hefe ins Brot, damit es aufgeht. Und diese Hefen, die brechen das eben runter, dieses Gluten, und senken den Glutenanteil. Und das wird heute deutlich weniger gemacht, weil natürlich deutlich mehr Masse produziert wird. Kommt natürlich darauf an, wo man sein Brot herholt. Also es gibt sicherlich auch noch tolle Sauerteigbrote, die man irgendwie vom Bäcker holen kann. Aber wenn man jetzt irgendwie im Supermarkt oder so und so weiter irgendwelche Semmeln, Brötchen holt, dann ist das sehr wahrscheinlich nicht sehr lange gelegen und sehr glutenreich.
Und man muss dazu sagen, du hast ja jetzt nur von Brot geredet.
Ja.
Gluten ist ja in sehr vielen weiteren Sachen auch drin, weil das macht ja nicht nur das Brot ein bisschen elastisch, also den Teig ein bisschen elastischer und sorgt dafür, dass der klebt, sondern genau wegen diesen Eigenschaften ist es ja auch relativ hitzebeständig. Deswegen wird es ja durchs Backen auch nicht zerstört, sondern ist deswegen auch im fertigen Produkt drin. Und es wird auch als Lebensmittelzusatzstoff verwendet in allen möglichen Sachen, in Fertigprodukten, in Soßen, damit die auch diese sämige Eigenschaft haben. Da ist auch Gluten drin, es ist in Gewürzmischungen drin, in Wurstwaren ist es drin, eben auch wegen dieser Textur, die es in das Lebensmittel mit reinbringt. Es ist auch gut für die Erhaltung der Feuchtigkeit. Und das ist wiederum auch ein Punkt, wieso es teilweise heute in Brot mehr vorkommt, weil man ja das Brot länger haltbar machen will. Und man will ja auch, dass es nicht nach einem Tag Brot, frisches Brot vom Bäcker, wird ja deutlich schneller hart als dieses Brot, was man im Supermarkt kauft. Braucht man einfach nur mal eine Semmel kaufen oder hier eine Semmel oder ein Brötchen, wie auch immer man es nennen mag. Und dieses Brot vom Bäcker, das ist am nächsten Tag vielleicht schon hart. Das Brot vom Supermarkt, das hält deutlich länger. Das liegt nicht nur an Gluten, aber halt eben auch an Gluten.
Ja.
Und deswegen kommt es auch häufiger vor. Jetzt gibt es noch eine kleine Unterscheidung, weil es gibt auch den Begriff Ancient Grains, habe ich noch gefunden. Und Ancient Grains, das sind so spezielle Getreidearten, die nicht in der Züchtung in irgendeiner Form gentechnisch verändert wurden. Bei Weizen ist das ja auf jeden Fall so, weil man das auch sehr industriell herstellen möchte. Man hat einen sehr, sehr hohen Bedarf. Aber es gibt noch sogenannte Ancient Grains und davon sind ein paar relativ exotisch. Emma zum Beispiel, Kamut, dann gibt es noch Hirse, Quinoa kennen vielleicht mehr, Amaranth wahrscheinlich auch, Buchweizen auch, aber ich habe noch nie was von Teff gehört oder von Sorghum.
Ja.
Da sind auch Getreidearten oder so Pseudo-Getreidesorten, die man eigentlich nie gentechnisch groß verändert hat. Deswegen sind die noch relativ glutenarm, obwohl sie ja im Grunde schon Gluten enthalten. Und ansonsten Chiasamen gehören auch noch dazu, wobei dadurch, dass die mittlerweile so in so einer großen Menge hergestellt werden, bin ich mir nicht mal sicher, ob es da nicht auch mal eine gewisse Züchtung, Veränderung gegeben hat, die das vielleicht glutenreicher macht. Bei den anderen, also wie gesagt, von Teff und Sorghum habe ich ja noch nie was gehört. Also insofern, man lernt ja nie aus. So viel zu dem Gluten-Thema, was es denn eigentlich ist. Und wir haben einleitend schon gesagt, es gibt einerseits das Thema Zöliakie, wo wir heute nur ein bisschen drauf eingehen, weil eigentlich soll es mehr um diese Glutensensitivität gehen. Und ein drittes Thema, was es gibt, ist auch noch eine klassische Weizenallergie. Das muss man dann vielleicht noch unterscheiden, weil bei Weizenallergie geht es eben um diese speziellen Weizenproteine. Das ist eine ganz, ganz klassische allergische Reaktion, haben gar nicht so viele Menschen. Und die Glutensensitivität ist aber deutlich verbreiteter. Und auch Zöliakie, wirst du gleich noch sagen, ist deutlich häufiger, als man meint.
Ja, genau, da war ich ehrlicherweise geschockt. Also ich habe in der Familie auch jemanden, der Zöliakie hat und der das schon auch offensichtlich hat. Also der da auch echt Probleme mit hat und sehr, sehr stark darauf achten muss. Also auch sehr, sehr schnell reagiert. Das ist ja sehr unterschiedlich und das ist tatsächlich so. Also auf die Weltbevölkerung gemessen haben ca. 1% der Menschen Zöliakie, also jeder Hundertste. Also es kennt wahrscheinlich wirklich jeder jemanden mit Zöliakie, was schon beeindruckend ist. Also hätte ich in der Form nicht erwartet. Und In Deutschland sind so grob 0,4-0,5%. Also es ist ein bisschen niedriger, ist vielleicht auch historisch bedingt, weil einfach hier in diesen Breiten natürlich sehr, sehr viel Brot gegessen wurde. Ist jetzt aber auch nur eine Mutmaßung. Ne? Das Interessante bei der Zöliakie ist, dass es sich sehr, sehr unterschiedlich äußern kann. Das heißt, manchmal sind Leute, wie zum Beispiel mein Cousin in dem Fall, wo man sehr, sehr stark sieht, der auch sofort Hautprobleme bekommt, der echt auf keinen Fall was essen darf, der auch große Probleme mit Nährstoffen hat. Und dann gibt es aber auch wiederum die Leute, die merken eigentlich gar nichts, aber haben trotzdem eine sehr starke Form der Zöliakie. Das heißt, die Frage stellt sich jetzt, wie weist man sowas nach? Und Zöliakie ist tatsächlich was, das muss man sich sehr, sehr genau anschauen, auch sehr, sehr genau immunologisch anschauen. Warum? Weil es ist im Grunde eine Autoimmunerkrankung. Das heißt, du isst dieses Gluten und dein Körper reagiert darauf sehr stark und greift sich dann im Grunde selber an im Darm. Und für den Darm ist das sehr schlecht. Warum? Weil einerseits wird er durchlässiger, das nennt man Leaky Gut. Das heißt, einerseits werden Nährstoffe stark abgegeben und weniger gut aufgenommen. Und gleichzeitig kommen aber auch Schadstoffe besser in den Körper rein. Also nicht so gut. Und außerdem ist da natürlich die ganze Zeit eine Entzündung. Ne? Und dadurch atrophieren eben diese Darmzotten, die für die Vergrößerung der Oberfläche im Darm verantwortlich sind, die atrophieren. Also die werden kleiner, die werden immer vernarbter und immer kaputter. Und das führt langfristig einfach dazu, dass man einen Nährstoffmangel hat, dass man einer konstanten Entzündung ausgesetzt ist. Und das ist natürlich per se mal sicher nicht gut. Ne? So, jetzt ist es aber interessanterweise so, dass manche Leute das gar nicht wirklich merken. Das nennt man dann atypisch. Das heißt, die haben einen sehr atypischen Verlauf, atypische Symptomatik. Und deswegen muss man das sehr, sehr genau nachweisen. Also man schaut sich einerseits serologisch, also im Blut, die Antikörper an. Sind die vorhanden? Erster Schritt. Dann kann man sich auch noch die Genetik anschauen. Da gibt es eben zwei so Stellen, ALA, DQ2 und DQ8. Wenn die positiv ausfallen, wenn die vorhanden sind, dann ist es auch schon sehr, sehr wahrscheinlich, dass man Zöliakie hat. Das haben ca. 98% der Menschen, die Zöliakie haben diese Gene. Und abschließend muss man sich aber trotzdem auch nochmal den Dünndarm wirklich anschauen, also den Darm auch wirklich anschauen. Was ist da mit den Zotten los? Man nimmt wirklich eine Probe und schaut sich an, okay, ist da wirklich so viel Entzündliches geschehen? Ist da wirklich eine Zöliakie vorhanden? Und das macht man eigentlich wirklich nochmal zur Bestätigung, um wirklich zu sagen, ist es echt eine Zöliakie oder vielleicht auch irgendeine andere chronisch entzündliche Autoimmunerkrankung. Genau, also es ist gar nicht so einfach nachzuweisen und Zöliakie per se merkt man eben auch nicht so genau. Das ist das Krasse. Und das Interessante war eben, ja, dass viele Leute so beschwerdefrei sind, das habe ich im Grunde schon gesagt. Und die haben dann halt einfach ein deutlich erhöhtes Risiko für Nährstoffmängel, logischerweise wegen dem Leaky Gut und damit aber natürlich auch für viele andere ja, chronische Dinge, wie zum Beispiel Osteoporose, wenn wahrscheinlich Vitamin D-Mangel, wahrscheinlich Calciummangel, aber eben viele andere metabolische Themen auch. Das heißt, sehr, sehr, sehr diffus dann auf einmal, gar nicht wirklich möglich zu sagen, okay, das ist jetzt eine Zöliakie, das merkt man sofort, sondern ganz im Gegenteil, das ist eben super divers. Was interessant ist aber und was jetzt auch erstmal positiv ist, das Mortalitätsrisiko, das steigt aber zum Glück eigentlich nur, wenn man eine wirklich sehr schwere Form hat. Da ist es zumindest auch meistens so, dass man Symptome hat, aber auch nicht immer. Das heißt, es gibt tatsächlich Menschen, die haben eine schwere Form, haben natürlich auch dadurch ein erhöhtes Mortalitätsrisiko, dadurch auch wirklich gegebenenfalls langfristige Beschwerden, langfristig Probleme, langfristig Nährstoffmangel, langfristig mal eine Osteoporose, aber merken das natürlich auch nicht wirklich. Und es bleibt dann halt auch lange unentdeckt. Und das ist ein bisschen blöd.
Ja, ja. Bei Zöliakie ist es ganz generell so, diese Dünndarmbiopsie, die ist ja nicht optional, sondern die ist sozusagen der Goldstandard. Ohne dass man eine Dünndarmbiopsie hat, kann man eine Zöliakie nicht diagnostizieren.
Sicher.
Das ist ganz wichtig, nur weil man glaubt, dass man Gluten nicht gut verträgt, hat man nicht automatisch eine Zöliakie, sondern da gibt es wirklich einen ganz, ganz klaren diagnostischen Prozess, wo man sich eben anschaut, wie schaut es im Blut aus, wie schaut vielleicht die Genetik aus. Ich glaube, die Genetik ist meines Wissens nur optional. Die Dünndarmbiopsie nicht. Die braucht man auf jeden Fall. Und sobald man da sieht, ja, bei diesen Zotten gibt es ein Problem, die Oberfläche, die ist schon am kleiner werden, weil diese Zotten eben zerstört werden, dann hat man eine Zöliakie und dann sollte man auch loslegen. Gibt es noch eine kleine Einschränkung, weil wenn man diese Untersuchungen macht und man glaubt, dass man eine Zöliakie hat, man geht dann zum Arzt, verzichtet aber dann schon vorher ein paar Wochen auf glutenreiche Nahrungsmittel, dann kann man ein falsch negatives Ergebnis erhalten, weil sich der Körper dann relativ schnell wiederholt. Das geht über einen Zeitraum von 2 bis 6 Wochen, erholen sich die Zotten wieder, wenn man das noch nicht 40 Jahre gemacht hat, ansonsten gibt es wahrscheinlich auch schon Vernarbungen. Aber dann erholen sich die Zotten, auch diese Antikörper, die gehen zurück, einfach weil es halt keinen Grund mehr gibt, den Antikörperspiegel so hoch zu halten für den Körper. Deswegen sollte man da auf keinen Fall, wenn man den Verdacht hat und das mal abgeklärt haben möchte, nicht auf Gluten verzichten, sondern unbedingt so zum Arzt gehen mit den Beschwerden und das dann so bestimmen lassen. Genau. Aber heute geht es ja vor allem um dieses Nicht-Zöliakie-Thema, nämlich um diese Glutensensitivität, die man einfach so haben kann. Und das heißt, man hat keine Autoimmunerkrankung, man hat auch keine Zottenatrophie. Also es gibt nicht diese typischen charakteristischen Symptome. Wenn man jetzt eine Dünndarmbiopsie machen würde, würde man da auch wahrscheinlich nichts finden. Weil diese Zotten, also außer man, wie gesagt, man macht das über den, man hat vielleicht diese Sensitivität, macht das dann über 30 bis 40 Jahre hinweg, dann würde man wahrscheinlich vielleicht auch was bei den Zotten sehen, würde ich mal davon ausgehen, allein wegen dem Entzündungsprozess. Ja. Aber ansonsten, jetzt in unserem Alter, würde man da keine Zottenatrophie finden, sondern wir hätten einfach das Gefühl, wir vertragen Gluten nicht so gut. Und die Symptome, die sind auch sehr unspezifisch. Da gibt es nicht wirklich was wie bei Zöliakie, wo man einfach abhakt, aha, ist vorhanden. Das gibt es eben nicht, weil man kann diese IgA-Antikörper nicht nachweisen, man sieht nichts bei der Biopsie, man hat diese genetischen Marker ebenfalls nicht, man hat nur ein paar unspezifische Symptome, dass man Blähungen hat, dass man Flatulenzen hat, dass man Bauchschmerzen hat, dass man vielleicht einen wechselnden Stuhlgang hat, dass man sich einfach auch nicht mental so fit fühlt, kognitiv so fit fühlt, weil man diesen Brain Fog hat. Auf der Haut kann sich das theoretisch auch bemerkbar machen mit Juckreiz, mit Ekzemen. Das heißt, das ist alles sehr schwammig, unter Anführungszeichen.
Ja, vor allem subjektiv. Ne?
Sehr subjektiv. Und das ist nichts, wo man für einen selber weiß oder wo man den Rückschluss direkt macht, das könnte ja jetzt auch an Gluten liegen. Weil dafür gibt es unfassbar viele verschiedene Differentialdiagnosen. Das war ja auch so ähnlich, wo wir über das Thema Testosteron geredet hatten. Ich meine, das passt jetzt zwar hier nicht zur Folge, aber auch da ist es super unspezifisch, was es an Symptomatik mit sich bringt. Und wann denkt man denn dann schon an Testosteron? Und genauso in dem Fall, wann denkt man denn da vielleicht schon dran, dass man eine Glutenunverträglichkeit, eine leichte hat?
Es könnte vor allem so viel anderes auch noch sein, genau. Und es ist ja interessanterweise auch mit vielen anderen Dingen noch assoziiert. Das heißt, ja, also sehr, sehr schwierig zu greifen. Man schätzt aber immerhin, dass es doch zwischen 6 und 13% der Menschen betrifft. Also doch eine ganze Menge, also echt viele.
In Western Countries sogar ein bisschen weniger.
Ah, ja.
Einfach weil man sich sehr lange auch schon mit Brot ernährt und wahrscheinlich dadurch die Toleranz ein bisschen gestiegen ist.
Ja, spannend.
Also da in der westlichen Welt ist es ein bisschen seltener. Ja.
Okay, ja, ich meine, macht ja auch Sinn. Ist ja scheinbar auch bei der Zöliakie so, dass es dann deutlich seltener vorkommt. Und ja, irgendwo logisch, weil am anderen Ende der Welt wird dann zum Beispiel hauptsächlich Reis gegessen. Ist ein ganz anderes Thema, ja.
Und hat auch kein Gluten.
Genau, das meine ich ja, hat kein Gluten, ja. Genau, es ist eben interessanterweise eben auch mit vielen anderen Dingen assoziiert. Zum Beispiel mit FODMAPs, das sind im Grunde einfach Zucker, Kohlenhydrate, die in vielen Lebensmitteln auch vorkommen, die sehr, sehr ähnliche Symptomatik machen, die auch wirklich sehr häufig eben mit so einer Glutensensitivität assoziiert sind. Das heißt, ja, also man kann es ja nicht so wirklich greifen, ist es jetzt das oder das? Ja, also ist nicht ideal, aber man kann natürlich am Ende des Tages, da ist man dann wieder so ein bisschen in dem Bereich unterwegs, N ist gleich 1, man kann es mal testen, habe ich einen Benefit, wenn ich es nicht esse? Und du wirst dir auf jeden Fall mal nicht schaden, wenn du dann auf Gluten mal eine Zeit lang verzichtest. Ne?
Genau, kommt tatsächlich auf die Art und Weise darauf an, wie man auf Gluten verzichtet.
Ja.
Das soll auch nochmal gesagt sein. Also grundsätzlich gilt, es gibt für eine gesunde Person hier eigentlich keinen Grund, auf Gluten zu verzichten, weil Gluten jetzt in erster Linie mal nicht schadet. Wenn man aber glaubt, dass man diese Glutensensitivität auch hat, also bei Zöliakie ist eh klar, da muss man auf Gluten komplett verzichten, wenn man sich den Darm nicht kaputt machen will, aber wenn man diese Sensitivität hat, dann sollte man nicht hergehen und alles, was man vorher an Brot und Nudeln gegessen hat, durch diese glutenfreien Alternativen im Supermarkt zu ersetzen. Das ist nämlich
vegane Wurst.
So ein bisschen, ja.
Nicht gesund wahrscheinlich, ne? Ja.
Also man muss sich da immer bewusst sein, die allermeisten von diesen glutenfreien Alternativen, die ja ganz davon abgesehen, dass sie das Dreifache kosten, die sind meistens gar nicht gesund, weil die haben wenige Ballaststoffe und meistens sehr, sehr viel Zucker. Also auch Kohlenhydrate, aber halt eben sehr, sehr viel Zucker. Die haben meistens auch sehr viel Fett und wenig Protein, weil Gluten halt eben auch eine große Proteinquelle ist, was ja am Ende auch dafür sorgt, dass zum Beispiel eine Pizza gar nicht so proteinarm ist.
Nee, genau. Ich meine,
die
so kann man sich
auch
die Pizza
auch
schön reden, ne?
Rausgefunden hat. Also man kann
40
sich die Pizza,
Gramm Protein. Das
genau, es gibt ja auch die High-Protein-Pizzen mit 80, genau. 90 Gramm pro Pizza. Also genau. Und das geht eben auf das Gluten zurück. Das fehlt dann in diesen glutenfreien Alternativen. Plus, da sind sehr viele gesättigte Fettsäuren drin, die haben einen hohen glykämischen Index, eben wegen dem hohen Zuckeranteil. Einfach weil so viele Raffinierschritte inzwischen erfolgt sind von diesem Mehl, was dafür verwendet wird. Das heißt, da aufpassen. Wenn man das länger macht, dann hat man einen Mangel in allen möglichen Mikronährstoffen. Das ist Eisen, das ist Kalzium, Vitamin D, B12, Folsäure, Zink, Magnesium. Die Liste, die hört gar nicht auf. Was man gesehen hat bei Leuten, die sich nur von diesen glutenfreien Alternativen ernähren. Also das einfach im Hinterkopf behalten. Wenn man das macht, dann okay, auf Gluten verzichten, ja, aber halt dann sich sehr pflanzlich ernähren und einfach schauen, dass man seine Nährstoffe trotzdem in den Körper reinbekommt und nicht die teuren...
Vor allem, ja, nährstoffreich ernähren, genau. Ja.
Nicht die teuren glutenfreien Produkte sich kauft, die am Ende ja für einen gar nicht so gut sind. Also da ist Kosten-Nutzen nicht wirklich gegeben. Genau. Bei dir?
Ja, genau. Ich habe mich gestern tatsächlich einfach mal noch rangesetzt. Ich habe mich tatsächlich mit dem Thema nicht wesentlich beschäftigt. Ich habe schon immer das Gefühl, dass ja, wenn ich Brot esse, dass ich dann irgendwie was merke und deswegen esse ich auch selten Brot, muss man ehrlich sagen. Ich habe auch Phasen gehabt, da habe ich wirklich immer gesagt, auf keinen Fall esse ich Brot, das tut mir irgendwie nicht gut.
Aber ja nur jetzt wegen den Kohlenhydraten und nicht wegen dem
Glutenanteil.
Ja, hauptsächlich
wegen Kohlenhydraten, aber auch wegen dem Gefühl, dass es mir halt danach nicht so gut geht. Ich habe aber immer gedacht, das wäre wegen dem Zucker. Wegen dem Zucker. Aber ich hatte auf jeden Fall Flatulenzen. Also ich kann das nicht sonderlich gut verdauen. Also ich habe da schon Schwierigkeiten mit. Und deswegen ist meine Diät auch prinzipiell immer sehr Nudel- oder Brotarm gewesen. Das, um das mal davor zu sagen. Ist interessanterweise, ich habe ja mein Genom mal auswerten lassen und habe dann jetzt gestern einfach nochmal reinschauen lassen. Okay, habe ich irgendwie Gene, die zumindest so eine Sensitivität irgendwie zeigen könnten oder irgendwie beeinflussen könnten? Und tatsächlich habe ich davon einige. Also ich habe generell einfach eine sehr, sehr hohe Entzündungsneigung im Darm, verglichen jetzt mit der Normalbevölkerung. Nicht enorm, aber ich habe eine erhöhte Entzündungsneigung. Ich habe eine verminderte Schleimproduktion vor allem. Das heißt, auch meine Darmwand ist ein bisschen weniger geschützt. Was natürlich dafür spricht, dass sowas wie die Gluten auch theoretisch oder Gliadin, besser gesagt, mehr Schaden anrichten könnte. Betonung auf könnte, muss natürlich nicht sein, aber ich habe scheinbar also die Veranlagung, dass sowas bei mir mehr Einfluss haben könnte. Ob das jetzt wirklich zusammenhängt mit meinen Flatulenzen oder ob ich vielleicht auch an irgendein anderes mikrobiologisches Problem habe oder gehabt habe, weiß ich jetzt nicht. Aber es ist zumindest mal eine ganz interessante Sache gewesen, was mich jetzt dazu sehr ermutigt, auch mal ein bisschen tiefer da einzusteigen. Ich hab wahrscheinlich keine Zöliakie, kann es jetzt aber auch nicht sicher sagen. Das war tatsächlich in meinem Reporting gar nicht mit drin. Ich werde aber jetzt einfach mal probieren, es nochmal wirklich komplett zu eliminieren für ein paar Wochen und einfach mal zu schauen, wie es mir dann geht, ob es mir dann wirklich besser geht. Problem ist es, dass es da, was es da gibt, und da haben wir gestern schon sehr lange drüber schwadroniert. Ja, es gibt halt zig Confounder. Es könnte jetzt auch noch was anderes geben, was ich gleichzeitig aufhöre. Ich ernähre mich vielleicht einfach generell gesünder, steige ein bisschen mehr auf Salate um oder was weiß ich, und passe einfach mehr auf. Esse weniger Fertiggerichte, weil Fertiggerichte sind ja auch voll mit Gluten. Okay, wahrscheinlich werde ich mich dann besser fühlen. Ne? Also am Ende ist es halt dann auch immer noch schwierig zu fassen, aber ich schade mir auf jeden Fall damit nicht. Ich werde auf jeden Fall wahrscheinlich einen Benefit haben.
Wenn du dich nicht mit Glutenersatzprodukten ernährst.
Die schmecken mir sowieso nicht, deswegen ist die Gefahr auch niedrig. Ich habe mal mit meinem Cousin da so ein glutenfreies Bier getrunken, war eh in Ordnung. Ne? Aber ja, also ich mag den Geschmack vom Bier schon deutlich lieber. Aber ich merke eben zum Beispiel, ich persönlich merke auch bei Bier extrem krass, dass ich das einfach nicht gut vertrage. Also auch schon so ein Bier am nächsten Tag, ich merke das einfach. Und ich habe immer gedacht, das ist vielleicht der Alkohol, vielleicht ist es aber doch auch irgendwie mit dem Gluten. Wir wissen es am Ende nicht. Wenn ich das Bier weglasse, geht es mir wahrscheinlich auf jeden Fall besser, egal warum. Das heißt, da fallen leider viele Dinge zusammen. Aber auf jeden Fall sehr interessant gewesen, dass da theoretisch eine Veranlagung da wäre.
Du hast auch gesagt, bei deinem genetischen Profil, da waren ja diese Marker, die wir eingangs erwähnt hatten, dieses HLA-DQ2 und DQ8, das war ja leider nicht dabei. Also falls jemand mal einen Gentest machen möchte, kann man sich ja vielleicht vorher mal beim jeweiligen Testhersteller informieren, ob denn diese beiden Marker auch mit dabei sind. Würde auf jeden Fall Sinn machen.
Genau.
Und vor allem, wenn man dieses Whole Genome Sequencing macht, also wirklich das komplette Genom sequenziert wird, dann sollte das ja auf jeden Fall dabei sein. Vielleicht ist es dann nicht ausgewertet, aber man hat ja dann den Datensatz und kann das dann vielleicht an anderer Stelle mal hochladen und auswerten lassen. Das nur am,
auf jeden Fall,
ja. Am Rande gesagt. Und sonst, ja, wir haben gestern lange rumdiskutiert, ob es eine Berechtigung gibt für dieses Eliminationsprotokoll, dass man mal sagt, also Hausnummer ist immer, 2 bis 6 Wochen sollte man sich glutenfrei ernähren, komplett glutenfrei, um da auch wirklich eine Aussage treffen zu können. Eher geht es Richtung der längeren Periode, einfach weil das noch ein bisschen länger dauert. Du hast 21 Tage gefunden, bei mir waren es eben diese 2 bis 6 Wochen in der Recherche. Da sollte man auch aufpassen, dass man nicht nur auf Brot verzichtet. Wir haben ja eingangs schon erwähnt, überall sind Glutenanteil enthalten. Das sind Soßen, das sind vor allem eben diese Fertiggerichte, alles, was in irgendeiner Form auf eine gute Textur.
Viel Getreide, also einfach Mehl hinzugefügt, ne? Einfach für den Geschmack auch.
Genau, und das macht diese Soßen ja auch sämig.
Genau.
Das macht man ja auch, wenn man zu Hause eine Soße macht, dann füllt man ja einfach nicht Wasser auf, sondern man macht so eine kleine Mehlschwitze und nimmt dann ein bisschen Wasser und dann bekommt man eine schöne Textur, eine richtige Soße. Da muss man auf jeden Fall auch darauf schauen, weil sonst ist es halt nicht aussagekräftig. Und dann war noch so ein bisschen mein Einwand, naja, am Ende, jetzt gehst du davon aus, dass du vielleicht Gluten nicht so gut verträgst. Und dann ist es ja am Ende wie eine self-fulfilling prophecy. Und weil du erwartest, dass du eine Gluten-Sensitivität hast und wahrscheinlich fühlst du dich dann nach den 3 Wochen ohne Gluten auch besser. Aber klar, die Einflussfaktoren sind sehr vielfältig. Es kann einfach sein, dass du Brot vielleicht nicht so gut verträgst, weil wenn du natürlich dir jeden Tag eine Semmel einwirfst in der Früh, dann ist das halt sehr kurzkettige Kohlenhydrate. Der Blutzucker, der wird mal hochschießen, der fällt also dann auch wieder runter.
Wenn man sich morgens eine Semmel reinhämmert, dann hat man den Tag eh schon verloren. Also
dann ist der Tag eigentlich schon verloren, von dem mal ganz abgesehen. Aber dann liegt es halt vielleicht auch nicht am Gluten, sondern an der Semmel oder an den Kohlenhydraten, die man gegessen hat, an den sehr kurzkettigen, die halt dann einfach für den Blutzuckerspike sorgen. Und wenn man das natürlich 3-mal am Tag macht und sich vielleicht zum Mittag auch noch von einer Wurstsemmel ernährt, dann kann das halt auch einen Einfluss haben. Das heißt, man muss da ein bisschen aufpassen. Deswegen habe ich dann gestern nochmal nachgeschaut, wie man das in der Klinik macht. Man kann sich nämlich so eine Glutensensitivität auch diagnostizieren lassen und da macht man das mit so einem kleinen doppelblinden Experiment. Also, dass man nicht weiß, ob das, was man gerade isst, Gluten beinhaltet oder nicht. Und so kann man dann wirklich verifizieren, ob das jetzt bei dieser Wiedereinführung auch tatsächlich einen
Effekt
hat.
Okay, also du hast trotzdem vor die Elimination, oder? Also das heißt, du hast mehrere Wochen, wo du es nicht, also strikt darauf verzichtest.
Ja.
Und dann bei der Reexposition, da machst du dann beides.
Da testet man dann beides doppelblind. Also weder der Ernährungsberater oder Arzt oder Therapeut, was weiß ich, weiß, ob er dir gerade was gibt. Noch weißt du, ob du gerade was mit Gluten isst oder nicht. Schaut gleich aus. Und erst dann wird praktisch getestet, hast du jetzt eine Reaktion oder nicht.
Da wird das am selben Tag gemacht? Wahrscheinlich nicht. Das wird dann an unterschiedlichen
Tagen? Das wird an unterschiedlichen Tagen getestet. Okay. Genau.
Zwischendurch nochmal eine Elimination oder ist es?
Nee, die Elimination, die bleibt dann erstmal aufrecht. Okay. Und wenn du natürlich direkt zuerst das Präparat mit Gluten hast und du reagierst da sofort, dann ist das Thema wahrscheinlich erledigt. Wenn du zuerst das ohne hast, das wird aber dann, wie gesagt, erst danach aufgelöst wieder. Und nur weil du jetzt dann einmal
ist, glaube ich, auf jeden Fall ein guter Punkt, um das Ganze noch ein bisschen verwertbarer zu machen, oder? Also ich meine, ich glaube auch so, dass es schon interessant ist, es mal zu machen und dann zu sehen, okay, wenn man jetzt, wie hat man sich die letzten 3 Wochen gefühlt? Man ist ja dann auch theoretisch, wenn man eine Sensitivität hat, auch rein vom Entzündungsgeschehen deutlich runterreguliert, sollte man zumindest sein. Und dann sollte man ja es auch viel stärker spüren, wenn die Entzündung wiederkommt. Ne? Also rein hypothetisch betrachtet. Das heißt, ich glaube, diese Reexposition, auch wenn man sie nicht doppelblind macht, kann schon einen Benefit haben. Aber wie du sagst, es ist natürlich nicht ganz so safe und auch nicht ganz so eindeutig. Das heißt, doppelblind ist natürlich schon nochmal besser. Ja.
Unabhängig davon, ob man diese Sensitivität hat oder nicht, oder ob diese Eliminationsdiät erfolgreich war oder nicht, grundsätzlich schadet Gluten nicht, aber es hilft auch nicht. Also es ist nicht so, als wäre unser Körper auf Gluten angewiesen, als könnte er nicht ohne Gluten. Wenn jemand das Gefühl hat, auf Gluten verzichten zu wollen, zu müssen, dann kann man das auch machen. halt eben mit der Einschränkung, dass man dann seine Ernährung einfach normal umstellt und nicht darauf setzt, diese glutenfreien Produkte halt zu konsumieren, sondern halt an eben auf eine pflanzliche Ernährung umschwenkt, die sehr nährstoffreich ist, die trotzdem proteinreich ist, mit Linsen und so weiter und so fort. Also ich glaube, da gibt es viele, viele Alternativen und man kann das auch alles machen. Es soll an der Stelle einfach nur gesagt sein, dass es ein paar Fallstricke bei dieser Eliminationsdiät gibt und man am Ende halt dann auch einfach ohne ganz klare Diagnose, ist es sowieso keine, aber halt ja, ohne klaren Benefit halt dasteht, weil man jetzt eigentlich nicht wirklich weiß. Aber es spricht nichts dagegen, das halt einfach mal zu probieren, wenn man den Verdacht hat, dass es das sein könnte. Ich habe kein Problem mit Brot und Nudeln. Ich würde es jetzt aus meiner persönlichen Perspektive nicht machen, aber bei dir kann ich das total gut verstehen, dass du sagst, okay, du merkst da was bei allen Nahrungsmitteln, wo Gluten enthalten ist. Also insofern macht es ja vollkommen Sinn, dass man sich das dann auch mal genauer anschaut und mal versucht, zumindest zu messen und zu objektivieren und nicht dann einfach mal rumläuft und sagt, ah ja, aber ich vertrage ja Gluten so schlecht und man hat aber noch nie es irgendwie ohne Gluten oder so probiert. Also das ist sehr wichtig.
Jetzt ja, vielleicht noch das mal Objektivierung, hast du ja gerade schon ein bisschen gesagt. Also es gibt natürlich auch Marker, die man zumindest versuchen kann zu messen. Die sind dann aber auch nicht spezifisch. Man kann zum Beispiel sich das Zonulin anschauen im Darm. Das ist im Grunde ein Marker für Leaky Gut, also für die Durchlässigkeit der Darmbarriere. Wenn das hoch ist, ne, dann hast du eher mehr Leaky Gut. Und das ist natürlich sehr interessant, sich anzuschauen. Aber das könnte natürlich auch an was ganz anderem liegen. Ne? Also es muss jetzt gar nicht mit dem Gluten zusammenhängen. Aber könnte natürlich sein, dass wenn du das jetzt misst, am Anfang vor der Eliminationsdiät und dann nach der Eliminationsdiät und das deutlich niedriger ist, das unterstützt zumindest schon mal die These. Ne? Das ist also insofern schon mal ganz interessant. Man kann DAO messen, das ist für den Histaminabbau relevant. Histamin wird auf jeden Fall auch ausgeschüttet, wenn du tatsächlich eine Sensitivität hast, weil Entzündung da ist. Ne?
Achtung, Differentialdiagnose Weizenallergie oder alle anderen möglichen Allergien.
Andere
wenn man gerade eine Pollenallergie hat, sollte man es vielleicht nicht machen.
Genau, also es ist natürlich auch wieder super unspezifisch. Es gibt keine spezifischen Marker, aber es gibt eben so ein paar Marker, die kannst du natürlich im Rahmen dieser Elimination nutzen und einfach schauen, okay, habe ich vielleicht dadurch nochmal ein bisschen mehr, was meine These stützt, objektive Marker. Ne? Also insofern schon sehr interessant. Und was uns natürlich noch besonders interessiert hat, okay, jetzt mal angenommen, man hat eine leichte Glutensensitivität oder man hat das Gefühl, dass man sowas haben könnte. Wie kann man dann vielleicht seinen Körper unterstützen und trotzdem einfach weitermachen wie bisher? oder vielleicht einfach generell seinen Körper unterstützen, weil man einfach ein bisschen sensibler auf sowas reagiert. Ne? Und es gibt tatsächlich interessanterweise auch Supplements. Da haben wir sowas wie Glutamin gefunden. Ist ganz gut für die Regeneration der Darmschleimhaut, eine tolle Energiequelle für unsere Zellen im Darm. Butyrat interessanterweise, das schließt sich wieder mit irgendwie mit unserem Probiotikum, was wir da gerne nehmen. Das fand ich ganz spannend. Das ist ja, hat ja im Grunde Bakterien, die einfach Butyrat produzieren. Das hat ja mir zum Beispiel gefühlt sehr gut getan, das Produkt. Du nimmst es ja auch sehr gerne und hast auch ein gutes Gefühl dabei zumindest. Wirkt halt auch einfach nur antientzündlich am Ende und dadurch natürlich auch stabilisierend für die Darmwand. Also wahrscheinlich ist es so einfach und unspezifisch am Ende auch wieder, dass es natürlich einfach den Darm ein bisschen einfach gut tut. Ne? Genau, Zinkanosin, da gab es noch so ein bisschen Daten, dass es wohl Schleimhaut stabilisierend, antioxidativ ist. Kolostrum, hast du dir das nochmal angeschaut?
Nee.
Nee, hast du auch nicht mehr genau angeschaut. Das hat natürlich viele verschiedene theoretisch positive Effekte. Es gibt auch Leute, die dem nachsagen, dass es in solchen Fällen Gliadin bündet und das bei der Ausscheidung hilft. Könnte sein.
Ja. Zugegebenermaßen, wenn man Kolostrum-Werbung sieht, dann glaubt man, dass das alles macht.
Ja, Kolostrum ist eigentlich
das. Also ich bekomme wirklich unfassbar viel Werbung angezeigt, wo diese Kolostrum-Flaschen verkauft werden.
Okay, da bin ich raus aus der Phase schon.
Aber. Das macht ja wirklich alles im Leben scheinbar besser. Aber ja, habe ich da jetzt ehrlich gesagt noch nicht so sehr mit der Evidenz auseinandergesetzt, ob es da auch wirklich was gibt. Können wir in einer separaten Folge
Kolostrum dann mal kann man sich, glaube ich, wirklich separat mal anschauen. Ist ja sehr gehypt worden, phasenweise. Ich glaube, jetzt eigentlich schon wieder ein bisschen abgeflaut, aber ja. Also auf jeden Fall gibt es da Stimmen, die das behaupten. Und dann gibt es noch ein ganz interessantes Probiotikum, beziehungsweise eigentlich eine Hefe, das nennt sich Saccharomyces boulardii. Das kennen auch viele aus der Apotheke als Parenterol. Das gibt man vor allem bei Durchfall. Hilft eben auch extrem, die Darmwand zu stabilisieren, generell den Darm etwas zu stabilisieren und soll eben auch Gliadin-induzierte Entzündung, aber damit einfach Entzündung verbessern. Das heißt, Saccharomyces ist generell ein ganz cooles Supplement, ganz unabhängig von Gluten. Mario, ich habe mich schon länger mal gefragt, wo du eigentlich deine Supplements kaufst.
Von Molecular. Und du?
Ich tatsächlich auch.
Ist das nicht die Firma, die wir gegründet haben?
Ja, tatsächlich. Was macht ihr eigentlich besonders?
Laborprüfung, hohe Transparenz bei den Rohstoffen, innovative Formulierungen. Fällt dir noch was ein?
Mir fällt einfach nur ein, ich würde mal vorschlagen, ihr schaut mal auf der Website vorbei.
Molecular.com. Und ein zweiter Punkt ist, dass man dieses Gliadin ja auch enzymatisch neutralisieren kann, theoretisch und auch praktisch. Das kennt man vielleicht bei einer Laktoseintoleranz, da gibt es ja diese Laktase-Tabletten. Wenn man zum Beispiel gerne mal was essen will oder trinken will, was wie ein Milchshake zum Beispiel, wo wirklich Milch drin ist, man weiß, man verträgt es nicht gut, kann man vorher diese Laktase-Tabletten schlucken, die dann beim Laktoseabbau helfen und diese unerwünschten Side-Effects möglichst ausschließen, dass man jetzt auch irgendwie Verdauungsbeschwerden bekommt, Blähungen und so weiter und so fort. Und das gibt es auch für Gluten. Das gibt es jetzt nicht 200 verschiedene Präparate und 300 Studien, aber es gibt zwei verschiedene Präparate, die so immunaktive Gliadinfragmente spalten. Also immunaktiv heißt, dass die dann eine Reaktion vom Immunsystem wirklich hervorrufen. Die sind immunologisch aktiv und die kann man auch spalten mit diesen speziellen Enzymen und das macht sie dann für den Körper unschädlich, unter Anführungszeichen. Das ist so die Rationale dahinter. Man muss allerdings aufpassen, wenn man eine Zöliakie hat, dann sollte man sich nicht auf diese Präparate verlassen, sondern man sollte Gluten einfach komplett aus seiner Ernährung verbannen. Also das ist nicht.
Aber ist natürlich eine Feuerwehr, ne? Also wenn du merkst, oh Mist, jetzt habe ich was gegessen, ich habe es nicht gecheckt, so, dann kannst du das natürlich schon mal schmeißen. Und dann hat das sicherlich einen lindernden Effekt. Aber ja, wie du sagst, also ist kein Freibrief. Ja.
Genau, da sollte man aufpassen. Aber man kommt auch nicht aus, oder? Es kommt so ubiquitär in vielen Lebensmitteln und Gerichten vor. Alleine, wenn man im Restaurant ist, kann man sich dann auch nicht zu 100. Also mittlerweile sind die Allergene ja alle angegeben und da steht ja meistens auch glutenfrei noch mit dabei. Aber man kann sich am Ende ja trotzdem nicht zu 100% sicher sein. Und wenn man da eine Unverträglichkeit hat, muss man halt einfach drauf achten. Macht vielleicht Sinn, dass man sich mal so ein Präparat holt und in die Handtasche oder in den Rucksack packt, um einfach sicher zu gehen, dass man für den Fall der Fälle da was dafür hat.
Und das Ganze heißt, also das bekannteste heißt Prolylendopeptidase. Kann sich wahrscheinlich keiner merken. Da gibt es auch einen Markenrohstoff, das heißt Tolerase G. Gibt es als Supplement, ganz normal erhältlich. Also jemand, der einfach sagt, okay, ich will mir hin und wieder eine Pizza hämmern, weiß, dass es mir nicht gut tut. Ja, vielleicht einfach mal besorgen.
Und vielleicht keine High-Protein-Pizza dann, weil ich glaube, die sind nochmal extra mit Gluten angereichert wahrscheinlich.
Kann sein. Keine Ahnung, das ist jetzt natürlich eine steile Hypothese, aber kann natürlich sein. Ja, also generell wahrscheinlich dann auf jeden Fall förderlich.
Ja, absolut. Und ansonsten gibt es, glaube ich, noch so ein Papaya-basiertes Enzym. Du hast das rausgesucht.
Ja.
Das ist aber nicht so ganz...
Glutgard heißt es, genau.
Genau, aber, nicht so ganz evidenzbasiert.
Das, glaube ich, gibt es vor allem hier in Europa nicht so easy. Das Tolerase G ist auf jeden Fall leichter erhältlich und gibt es häufiger.
Ja, die nächsten Punkte, das sind eigentlich No-Brainer. Man kann auch einfach sein Darmmikrobiom stärken, indem man für mehr Diversität sorgt. Das kann man mit Prä-, Pro-, Post-Symbiotika machen. Also wenn es um Supplements geht. Man kann aber auch einfach sich sehr pflanzenbasiert ernähren, viele Polyphenole essen. Und einfach dazu schauen, dass man ein gutes, diversifiziertes Mikrobiom hat. Das ist eigentlich eh logisch. Genauso kann man dafür sorgen, dass man weniger Entzündung im Körper hat. Das geht mit auch wiederum mit Supplements. Da kann man sich an Omega-3 mal orientieren. Da kann man sich Kurkumin, Vitamin D mal anschauen oder gewisse andere Polyphenole, die es in einer konzentrierteren Form auch in der Kapsel gibt oder als Pulver. Oder man kann auch einfach sich sehr Omega-3-reich ernähren, indem man zum Beispiel Fisch isst. Nicht zu viel Fisch, wegen den Schwermetallen, aber halt alles im Rahmen. Also jetzt nicht jeden Tag Fisch essen, ist vielleicht auch nicht so smart. Aber alles, was in irgendeiner Form die Entzündungsneigung senkt, also viel trinken, regelmäßige Bewegung, Sonnenexposition und so weiter und so fort. Alles, was gut für den Körper ist, ist natürlich auch gut für eine Glutensensitivität. Ich glaube, das müssen wir an der Stelle auch gar nicht viel weiter ausführen. Wenn es ums Essverhalten geht, hast du vielleicht noch ein, zwei Nuggets gefunden?
Ja, also am Ende des Tages bei Brot vielleicht einfach darauf achten, wenn man Brot isst, und das macht, finde ich, total Sinn und ist natürlich auch irgendwie wie das Brot halt ganz früher mal war, einfach lang fermentierte Teige. Also jetzt ist ja auch gerade ganz, ganz modern Sauerteigbrot. Ne? Und das gibt es jetzt wirklich bei vielen so Brunch-Spots, wo man so hingeht. Und das ist ja auch wirklich sehr, sehr lecker, muss man ehrlich sagen. Also ich finde es auch deutlich leckerer als andere Brote. Und da ist einfach der Glutenanteil deutlich niedriger. Weil das eben durch diese Hefen, dadurch, dass es lange liegen gelassen wird, lange aufgeht und deswegen ist es ja auch immer so fluffig, das Brot. Dadurch wird das Gluten im Grunde gespalten, beziehungsweise das Gliadin gespalten und man muss es halt nicht mehr selber machen und das ist ein Riesenvorteil.
Man kann auch einfach Brot selber backen, ist gar nicht so komplex.
Ja.
Man muss nur die Zeit mitbringen, dass man diesen Sauerteig mal ansetzt oder dass man diese Hefe halt dann einfach mal einen halben Tag oder einen Tag gehen lässt, ist ja auch kein Problem. Sind 10 Minuten in der Früh zusammengemischt und am Abend, wenn man heimkommt von der Arbeit, kann man das Ganze dann aufbacken. Ja. Hat eigentlich ein sehr, sehr leckeres Brot ohne irgendwelche Zusätze.
Ja.
Ohne irgendwelche Backtriebmittel oder sonstige Sachen, die man vielleicht sonst auch beim Bäcker findet. Also insofern mal eine ganz gute Alternative und ist auch sehr im Trend tatsächlich momentan. Nicht nur das Sauerteigbrot, ja, weil
man kann
fancy
auch direkt,
Brunch-Spots, man kann auch direkt selber aktiv werden und mal selber Brot backen. Also ich habe es aber noch nicht geschafft, mit dem Brotbacken zu starten. Also
ich habe schon häufig Brot gebacken, aber meistens nur so simple Vollkornbrote, die eigentlich gar nicht wirklich aufgehen. Aber da hast du halt so viel Vollkorn, dass es auch gar nicht geht. Deswegen, ja, also das habe ich noch nie gemacht. Das ist, glaube ich, ein bisschen schwieriger. Ich habe mal so einen Hefeteig gemacht für Zimtschnecken. Den habe ich ordentlich aufgehen lassen. Das ist schon ganz interessant, wenn man den halt erst in so eine Box packt, oder? Und dann am besten auf die Fußbodenheizung oder so. Und dann wird er halt einfach mal doppelt so groß. Schon interessant, mal zuzuschauen dabei. Und es geht halt innerhalb von Stunden eigentlich. Und scheinbar ist es dann ja gut. Also,
oder wenn man sich Pizza selber macht, genau
Pizza,
gleiches Prinzip.
Ja, auf jeden Fall.
Ich meine, da lässt man den Teig ja auch gehen, macht man ja auch meistens mit Hefe. Ja. Insofern ist das sehr, sehr spannend auch und auch super lecker. Und man hat so ein bisschen mehr ein Gefühl von jetzt was geleistet zu haben, wenn man sich das ja auch noch selber zubereitet hat. Das ist schon auch immer. Das schmeckt dann gleich nicht zwangsläufig besser, aber man bildet sich ein, dass es besser schmeckt, wenn man so viel Zeit damit verbracht hat.
Man ist einmal stolz.
Das selber zuzubereiten.
Ja.
Genau. Der Gist der ganzen Sache, jetzt bin ich gesund, soll ich auf Gluten verzichten? Ich glaube, eigentlich haben wir die Antwort schon vorweggenommen, aber vielleicht kannst du es nochmal zusammenfassen.
Ja, einfach nicht verrückt machen. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Wenn man wirklich immer mehr an sich solche Patterns erkennt, okay, irgendwie immer, wenn ich Brot esse, habe ich am Abend krass Blähungen oder bekomme vielleicht irgendwie Verstopfung oder Durchfall, ja, dann einfach mal probieren, es wegzulassen, ob es dann nicht mehr ist. Aber per se, die meisten Leute werden dieses Problem wahrscheinlich einfach nicht haben. Da sind es dann vielleicht auch eher andere Dinge, die damit zusammenhängen. Es kann irgendwie zu viel Fructose zu sowas führen, also zu viel Zucker einfach, kann sowas auch machen. Es kann zu viel Zuckerersatzstoffe zu sich zu nehmen, sowas auch machen. Also es gibt zig Faktoren. Es gibt wirklich zig Faktoren. Hochverarbeitete Lebensmittel generell, da ist so viel Zeug drin, was sowas verursachen kann. Okay, also warum muss es jetzt unbedingt Gluten sein? Aber wenn man die Pattern bei sich selber erkennt, okay, dann kann man mal auch mit so einer Elimination auch wirklich reinstarten. Aber halt auch nur, wenn man so eine Pattern erkannt hat. Vorher macht das einfach wahrscheinlich keinen großen Sinn, weil es dann doch nicht so häufig ist und man ja wirklich auch Beschwerden haben muss, damit es irgendwie rechtfertigbar ist.
Am Ende des Tages, beziehungsweise am Ende der Folge, Gluten ist nicht schlecht für den Körper, Gluten ist auch nicht gut für den Körper. Also Gluten kommt halt vor, es ist in der Nahrung mit dabei, der Körper ist nicht auf Gluten angewiesen. Er kann aber auch ganz gut ohne Gluten, das heißt, muss man auf sich selber hören. Nur wichtig, nicht auf Glutenersatzprodukte setzen.
Genau, die sind nichts
leider.
Weil
die sind leider von der vom Nährwert und von der Zusammensetzung leider nicht sonderlich empfehlenswert, weil eben viel Fett, viel Zucker und zwar kein Gluten, aber halt dann am Ende auch nicht sonderlich gut für den Körper. Also auf Ancient Grains setzen, wenn man gerne Getreide isst. Auch ganz ein praktischer Hack. Einfach mal auf Chia, auf Kamut und so weiter. Gibt ja auch Kamutmehl. Einfach das nutzen zum Backen, zum Kochen. Vielleicht mal Brot selber backen. Ist auch ganz gut. Dann hat man das alles selber unter Kontrolle, welches Mehl man nimmt. Man kann auch mal ein Sauerteigbrot backen. Und ansonsten einfach die Exposition ein bisschen reduzieren. Im Sinne von, dass man vielleicht nicht komplett drauf verzichtet, aber dem Körper einfach mehr Zeit gibt zwischen den Mahlzeiten, die Gluten enthalten. Dann hat man, glaube ich, einen ganz guten Ansatz im Alltag, um dem Glutenproblem so ein bisschen zu begegnen. Außer man hat eben Zöliakie, dann ist das Ganze eine andere Geschichte, weil dann muss man wirklich sehr strikt drauf verzichten und dann spielen sich auch keine Experimente. Das sollte man dann am besten unterlassen, wenn man sich selber was Gutes tun möchte. Ganz genau.
Ja, also ich glaube, wir wollen auch nicht, dass jetzt irgendwie jeder zum Arzt rennt und sich zöliakisch untersuchen lässt. Ich glaube, wir wollen auch nicht die armen Hausärzte alle überstrapazieren. Ich glaube auch nicht, dass es nötig ist. Klar, es gibt diese unentdeckten Zöliakiefälle, vielleicht um das nochmal kurz aufzufangen, weil ich glaube, das haben wir am Anfang nicht so fertig besprochen. Aber es ist jetzt auch nicht der Standard. Ne? Es ist ein atypischer Verlauf am Ende. Also es ist nicht super wahrscheinlich, dass man das hat. Wahrscheinlich ist es am niederschwelligsten, man macht einfach mal so eine Genanalyse. Das sollte eigentlich aus meiner Sicht eh jeder mal gemacht haben, einfach, dass man es hat. Man muss es auch nur einmal im Leben machen, es ändert sich ja nicht. Und man hat dann diese Daten eh. Wenn man da natürlich ausschlägt und einer von diesen Menschen mit einer genetischen Veranlagung ist, dann ist es halt extrem wahrscheinlich. Und dann würde ich tatsächlich schon mal zum Arzt gehen und mit diesen Daten, weil dann, ja, dann macht es Sinn, das früh zu erkennen, dem sich sicher zu sein und auf Gluten einfach komplett zu verzichten.
Kleine Einschränkung bei diesen beiden Genvarianten, da müsste man sich noch anschauen, wie viel Prozent von der Gesamtbevölkerung haben denn die beiden Varianten und sind das dann immer Leute, die eine Zöliakie haben oder findet man nur bei Leuten, die eine Zöliakie haben, sehr häufig diese beiden Genvarianten. Das ist ja das gleiche wie zum Beispiel bei Rauchen und Lungenkrebs, das ist wieder aus einem ganz anderen Bereich, aber natürlich gibt es auch Leute, die nie geraucht haben und die trotzdem Lungenkrebs bekommen, aber trotzdem haben halt 95% aller Lungenkrebse auf der Welt haben halt Raucher. Ja, also das ist immer,
genau.
Da müsste man sich
recht. Ich dachte, ich hätte das gestern gehabt, dass es irgendwie 30-40% der Bevölkerung schon haben.
Das
ist extrem häufig, ne? Aber es haben eben auch 98% der Zöliakie-Leute haben das, oder Menschen, die Zöliakie haben, nicht Zöliakie-Leute. Du hast absolut recht, das ist ein großer Punkt, aber für mich wäre das ein Grund, trotzdem das mal testen zu lassen, weil vielleicht bin ich ja atypisch, ne? Oder habe halt nur eine sehr, sehr, sehr geringfügige Symptomatik. Und das ist jetzt in meinem Alter halt kein Problem. Aber es ist halt, wenn ich das jetzt 30, 40 Jahre durchziehe und halt schon häufig dann auch mal Gluten zu mir nehme, weil ich halt mal auswärts esse und so weiter, mir dann wirklich damit schade langfristig. Ne? Und das will ich halt verhindern. Das heißt, dann macht das aus meiner Sicht schon Sinn, wenn man diese Daten ohnehin schon hat. Ne? Aber sich jetzt da verrückt zu machen und direkt hinzurennen, das sollte man oder muss man nicht machen.
Ich wollte gerade sagen, es ist, glaube ich, nicht sinnvoll, nur für dieses Zöliakie-Thema einen Gentest zu machen.
Weil nee.
Der hat ja nee, deutlich, nee. Also da kriegt man ja viele weitere Informationen auch raus, viele andere Risikofaktoren. Es macht sicher Sinn, das mal gemacht zu haben, da bin ich total bei dir, aber nicht wegen einem Zöliakie-Verdacht oder nicht nee, wegen einer vermuteten
ist ja auch Glutenintoleranz. Ne? Also muss man auch ehrlich sagen. Ne?
Ja, ganz genau. Damit sind wir dann eigentlich schon wieder am Ende für heute. Wenn es von eurer Seite Fragen gibt zum Thema Zöliakie, zum Thema Gluten, Glutenunverträglichkeit, Glutensensibilität, dann einfach schreiben an podcast@beyondlifespan.de oder auf Spotify kommentieren, Apple Podcast kommentieren wir oder auf YouTube kommentieren. Wir schauen uns alle Kommentare immer an und antworten da auch sehr fleißig drauf und greifen das dann auch in der zukünftigen Ask Me Anything Episode oder Q&A-Folge, wie man es nennen möchte, mit dem Dominik wieder auf. Und werden da dann über eure Fragen auch in einem etwas größeren Rahmen sprechen. Ansonsten freuen wir uns wie immer über eine Bewertung oder über eine Weiterempfehlung an Freunde und Familie. Und ansonsten ja, sind wir schon sehr positiv gestimmt für die nächste Folge. Freuen uns drauf und von meiner Seite ciao.
Hat wieder Spaß gemacht. Ciao.